Fertig oder nicht, die Folge startet genau jetzt.
Echt?
Wie sagt man doch immer so bei Verstecken.
Krass, ich kenne das im Deutschen gar nicht.
Ja, ist doch ready or not. Fertig oder nicht, ich komme. Nee, wenn man so runterzählt, fertig oder nicht, ich komme.
Nö, ich hab das nie angekündigt, bin dann einfach losgelaufen.
Schreckszene, der Horror-Podcast.
Produktion von Podnews.
Willkommen in der Schreckszene. Ich bin Lena, am anderen Mikro sitzt Ari und wir sprechen heute über Ready or Not. Weil da gerade der zweite Teil ins Kino kommt.
Ja, ein bisschen dauert es noch, ne? Aber wir haben das jetzt etwas vorgezogen hier in die Folge, weil wir im April noch ein anderes Thema haben, über das wir sprechen möchten. Denn da startet noch ein Film, auf den wir uns sehr freuen. Deswegen hier schon ein bisschen weiter im Voraus. In Vorbereitung für euch nochmal, ja, im Prinzip die Zusammenfassung, was eigentlich alles im ersten Teil passiert ist. Bevor wir aber da gleich einsteigen, nochmal ganz kurz der Hinweis. Die Folgen kommen ja aktuell immer nur monatlich raus, nicht alle zwei Wochen, immer am ersten des Monats, weil ich immer noch in meiner Babybubble bin und da ordentlich zu tun habe. Das Kind gibt mittlerweile gut den Ton an, von daher gibt es neu im Stream. Und neu im Kino, weiterhin auf unserem Instagram-Kanal. Schaut da gerne mal ein. Da heißen wir Schreckszene-Podcast. Worüber wir aber ganz zu Beginn immer auch nochmal sprechen wollen, ist, was wir aktuell noch so geguckt haben. Lena, hast du was geschafft in letzter Zeit?
Ja, also es ist halt wirklich kein Horrorfilm. Es ist eher ein Thriller, aber da sowieso das ganze Internet gerade voll davon ist, ich habe natürlich Housemaid geguckt.
Cool.
Ich kam halt auch nicht drum rum, weil bei mir auf Arbeit gab es halt, weil das Interesse so groß war, auch einfach extrem viele Texte zu dem Film. Und irgendwann dachte ich mir, ey, so viele Leute reden davon und es geht ständig darum, dass es einen krassen Plot-Twist gibt und sowas alles. Jetzt will ich das aber auch mal gesehen haben. Und ich hatte Spaß. War ein guter Film. Also ich fand den wirklich cool.
Okay. Ja, ich habe da zu meinem Freund auch schon gesagt, dass ich richtig Bock habe, den zu gucken. Ist ja auch mit Sydney Sweeney.
Und Brandon Sklenner und Amanda Seyfried.
Ja, genau, Brandon Sklenner. Das ist ja den ich so heiß finde.
Ja.
Von daher habe ich richtig Bock auf den Film. Und der Trailer sah auch ganz cool aus. Und ich glaube, es ist ja nach einem Buch, ne? Es ist eine Romanverfilmung.
Genau.
Ja, und da hat dann mein Freund auch gesagt, oh ja, cool. Und er hätte auch gehört, dass das Buch wohl richtig cool sein soll auch schon. Und deswegen hätte er auch Bock, den Film zu gucken. Also, wenn der dann irgendwann im Stream erscheint, werdet ihr es von uns auf Instagram erfahren. Und ich werde definitiv dann auch reinschauen.
Ich glaube, die haben bei dem sogar dafür gesorgt, dass der extra schnell im Stream verfügbar sein wird. Ich glaube, bei Amazon kann man den jetzt schon irgendwie kaufen oder leihen, aber es ist dann halt einfach voll teuer. Und Alter, Amanda Seyfried ist ja so eine gute Schauspielerin. Die hat das so krass geil gemacht. Also ich war wirklich richtig, richtig beeindruckt von ihr. Das war cool. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, dass das so ein Film ist, bei dem mal nicht jemand gegoogelt hat, was mögen Frauen, und das packen wir dann einfach in den Film rein, weil das geht ganz, ganz oft nach hinten los. Sondern da waren viele Sachen dabei, die halt Frauen wirklich mögen. Und das fand ich cool. Auch der Soundtrack und so, das hat alles voll Spaß gemacht.
Okay, cool, freue ich mich drauf. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, für die, denen der Titel gar nichts sagt, worum es in Housemaid grob eigentlich geht?
Also Sydney Sweeney wird halt von Amanda Seyfried eingestellt. Amanda Seyfried und Brandon Sklenner sind halt so ein richtig krankreiches Paar in so einem übelst riesigen Haus. Und sie sucht einfach ein Hausmädchen, was sich kümmert. Also einfach ein bisschen sauber machen, ein bisschen um das Kind kümmern. Und man merkt aber sehr, sehr schnell, dass Amanda Seyfried einfach ein bisschen verrückt ist und Sydney Sweeney offensichtlich schaden will. Und dann gibt es ein paar Wendungen.
Okay. Ich habe tatsächlich auch was geschafft zu gucken.
Oha.
Ach so, nee, halt, Moment. Wir brauchen ja nur eine Bewertung, Lena.
Aktuell bin ich noch hyped und sage 10 von 10. Ich guck mal, ob mir irgendwann demnächst jetzt noch irgendwelche Sachen reingespielt werden, von wegen Filmfehler, die übersehen wurden, dass ich dann mit der Bewertung runtergehen muss. Aber nö, ich fand den echt cool.
Okay, krass.
Ja.
Okay, ja, ich habe auch was geschafft zu gucken. Und zwar habe ich endlich jetzt mal Until Dawn nachgeholt.
Ah.
Der ist ja bei Netflix drin. Und ich muss sagen, er war okay, aber er hat mich nicht vom Hocker gehauen, leider.
Willst du uns nochmal abholen, was das ist? Ich habe den irgendwie vergessen. War das das diese Videospielverfilmung?
Genau, es geht ja um eine Gruppe von Freunden, die sich auf die Suche begibt, weil die Schwester von einem Mädel verschwunden ist, schon seit einem Jahr. Und sie ja, fahren sozusagen die Strecke ab, die sie gefahren ist, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und landen halt am Ende in so einem alten Herrenhaus, in dem die Uhren ein bisschen anders ticken. Nämlich ist es so, dass sie jede Nacht getötet werden. Von immer irgendwas anderem. Also es ist nicht täglich grüßt das Murmeltier und es läuft immer gleich ab, sondern es will dich immer irgendwas anderes töten und sie müssen quasi irgendwie versuchen, diesen Zirkel zu durchbrechen, um bis zum Morgengrauen, until dawn, zu überleben, um halt da wieder rauszukommen. Die Idee finde ich super, super cool. Auch das Setting ist eigentlich ganz geil mit diesem Haus und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, mich hat es nicht gefesselt. Deswegen kriegt der Film von mir nur eine solide 6 von 10 vollgekotzte Popcorn-Tüten.
Aber ich glaube, da waren die Kritiken vor allem auch von Leuten, die das Spiel gespielt haben, auch nicht so begeistert. Ne?
Ja, weil ich glaube, der Film nicht so viel mit dem Spiel gemeinsam hat. Ich glaube, ja. Ich habe mitbekommen, dass es nur ganz, ganz wenig Verbindungen gibt zum Spiel.
Ich habe jetzt auch schon von einigen gelesen, jetzt läuft ja, ich weiß nicht, ob er schon läuft oder jetzt bald läuft, der neue Silent Hill.
Läuft schon.
Da sind gerade auch voll viele richtig enttäuscht. Und das finde ich nicht gut, weil eigentlich freue ich mich voll auf den, weil der richtig, richtig gut klang. Und wenn die jetzt alle so sauer sind, ich hoffe halt, die Fans sind nur sauer, weil der Film nicht zum Spiel passt, weil das wäre mir ja völlig Latte, weil ich ja das Spiel nicht gespielt habe.
Aber willst du den auch im Kino gucken?
Hängt, glaube ich, davon ab, ob Niki zu mir sagt, dass sie den im Kino gucken möchte. Also ich werde, glaube ich, da nicht die Motivation selbst sein, sondern ich mache das von meinem Umfeld abhängig.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Folgenthema. Wir sprechen über Ready or Not. Den habe ich schon vor einiger Zeit gesehen und habe den ja die ganze Zeit immer schon mal so angepriesen, dass ich den eigentlich ganz cool finde. Und im Zuge dessen, dass jetzt der zweite Teil ja demnächst ins Kino kommt, habe ich dann Lena dazu überredet, sich den Film auch anzuschauen. Und bevor wir gleich in die Handlung einsteigen, will ich jetzt erstmal ganz kurz grob von dir wissen, ob es sich für dich gelohnt hat. Oh, da wird hart überlegt. Ich sehe den Gesichtsausdruck.
Ich sag mal so, das ist jetzt kein schlechter Film oder so, aber ich fand die Handlung halt so vorhersehbar und so irrelevant, dass der mich halt irgendwann komplett verloren hat. Das ist halt so ein Katz-und-Maus-Spiel und ja, ich möchte hier erstmal sagen, bevor ich weitermache mit der Bewertung, wir sprechen über den ganzen Film, also natürlich auch über das Ende.
Spoiler-Alarm!
Allein durch die Tatsache, dass ich wusste, da kommt jetzt ein zweiter Teil, war ja irgendwie klar, wer den Bums hier überlebt.
Ach so, ja gut.
Ich finde, es hat halt die Spannung natürlich komplett rausgenommen, aber es war auch so eigentlich von Anfang an klar, in welche Richtung das gehen wird. Auch die Twists fand ich extrem vorhersehbar.
Ich finde aber, darüber werden wir dann ganz am Ende reden, wie der Film letztendlich ausgeht. Aber ich finde, das ist das, was es für mich auch so interessant gemacht hat, weil ich die ganze Zeit am Hin und Her überlegen war, wie machen sie es jetzt? Wie endet der Film jetzt? Und ich finde, das war für mich nicht klar. Hm. Ich finde, das war durchaus, dass man so, okay, wie jetzt? Wie macht ihr es jetzt? Also es gibt nur im Prinzip zwei Möglichkeiten.
Ja.
Und eine von beiden ist es.
Ja.
Okay. Der Film ist noch gar nicht so alt, ne?
2019, oder?
Ja.
Die Regie kommt von zwei Regisseuren, die man, glaube ich, kennen müsste. Beziehungsweise du kennst sie wahrscheinlich auch. Mir ist aufgefallen, ich habe vergessen zu googeln, wie man sie ausspricht. Das heißt, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen. Die heißen Matt Bettinelli-Olpen und Tyler Gillett, hoffentlich. Und die haben Radio Silence gegründet. Sagt dir das was?
Dunkel.
Okay. Mir ist bei der Recherche einiges klar geworden, was ich für ein Problem mit dem Film habe. Die beiden haben bei VHS damals mitgewirkt und ansonsten ist von denen halt Scream 5, 6 und Abigail. Und das sind ja alles Filme, die ich nicht mag. Also Abigail fand ich sowieso furchtbar, weil ich meine, es ist nicht nur ein Vampir, es ist ein Kindervampir, das finde ich super albern. Und ja, von Scream bin ich natürlich nicht der Riesenfan. Aber ab 5 ging es für mich halt deutlich bergab. Das heißt, ich glaube, ich bin einfach kein Fan von dem Stil von denen.
Hm. Könnte sein.
Ja. Die führen auch immer zusammen Regie, was ich aber eigentlich cool finde. Und genau, die haben halt so ein Kollektiv gegründet, Radio Silence. Es entstand ursprünglich aus so einem YouTube-Kanal. Und dann hatten sie halt die Chance, bei VHS mitzuwirken. Und die beiden sind auch die aktuell noch aktiven Mitglieder von Radio Silence. Und man wird die halt einfach immer nur zusammen erleben, was ich ja irgendwie cool finde.
Hm.
Eine Sache, die ich mich gefragt habe, vor allem bei der Hauptrolle hier, das ist nicht Margot Robbie. Das ist Samara Weaving.
Ja, aber sie sehen sich sehr ähnlich. Ja, das stimmt.
Ich glaube, also wenn man sie googelt, ist auch so eine der ersten Fragen irgendwie, ob die beiden Schwestern sind, ob die beiden Doppelgängerinnen sind. Und das ist einfach, glaube ich, ihr Ding, dass sie halt aussieht wie Margot Robbie. Und sie hat auch bei Scream 5 oder 6, ich glaube 6 mitgespielt. Da ist sie am Anfang diese Filmdozentin, die dann in diese dunkle Gasse gelockt wird und dann erstochen wird.
Ach echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Die hat also schon damals mit diesen Regisseuren zusammengearbeitet. Und als Scream 6 losging, war auch das Erste, was ich gemacht habe, zu googeln, ob Margot Robbie bei Scream 6 mitspielt. Weil ich die beiden wirklich kaum auseinanderhalten kann. Sie sind auch beide, glaube ich, nur ein Jahr auseinander und die kommen auch beide aus Australien. Und ich finde das wirklich krass. Ich habe auch gelesen, für den Film hier war eigentlich Margot Robbie vorgesehen. Aber ich weiß nicht, ob sie nicht wollte oder ob die Idee dann verworfen wurde. Auf jeden Fall hat man sich für Samara Weaving entschieden und ja, passt ja extrem.
Scream 6, um das ganz kurz aber nochmal festzuhalten, kam 2023 raus, ne? Also Ready or Not ist dann vorher.
Ach stimmt, das war dann davor, ja.
Naja, dann hat man ihr dann quasi diese kleine Mini-Rolle noch gegeben, weil man halt dann mit ihr anscheinend gut zusammengearbeitet hat bei Ready or Not.
Ja, sie macht auch sonst Horrorkram. Also sie war in der Serie Ash vs. Evil Dead. Das ist so eine Horror-Comedy-Serie, die auf Evil Dead basiert. Dadurch, dass ich ja auf Horror-Comedy eh nicht stehe, habe ich mir die natürlich nicht angeguckt. Man hat sie wohl auch gesehen bei Babysitter und Babysitter Killer Queen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wen sie gespielt hat. Sie war auf jeden Fall in beiden Filmen da. Und sie hat auch sonst noch sehr viel gedreht, aber ich kannte die Sachen nicht. Und natürlich modelt sie auch.
Natürlich.
Also ich meine, sie ist so schön, sie muss modeln.
Ja, das ist wirklich eine schöne Frau, ja.
Ja.
Okay, dann gehen wir mal ein bisschen genauer auf die Handlung ein. Der Film startet mit einem Rückblick. Wir sehen zwei Kinder, die durch ein altes Herrenhaus laufen und plötzlich kommt ein verwundeter Mann auf sie zu und fleht dann quasi sie an, ihn zu verschonen. Aber der eine Junge verpetzt ihn und plötzlich stürmt die ganze Familie herbei, um ihn zu töten. Dann gibt es so einen Cut, wir befinden uns in der Gegenwart und dann lernen wir halt eben Grace kennen, die gespielt wird von Samara Weaving, am Tag ihrer Hochzeit. Sie heiratet in die Familie der Ledomas, glaube ich, werden sie ausgesprochen ein. Und ihr Bräutigam ist Alex, also quasi einer der Söhne der Familie. Und die ist eine sehr, sehr traditionsreiche Familie von Produzenten von Gesellschaftsspielen, wo ich mir schon gedacht habe, wie geil ist das denn bitte? Also da wäre ich ja sofort dabei. Ich bin ja so ein Fan von Spieleabenden. Wenn ich einheiraten würde in so eine Familie, da wäre ja jeder Spieleabend gerettet.
Ich glaube, ich könnte in so eine Familie nicht einheiraten. Ich hasse Spieleabende, ich sabotiere sie. Ich bin die dann immer viel zu lange Konversationen startet, in der Hoffnung, dass alle irgendwann das Spiel vergessen. Ich spiele einfach nicht gerne.
Aber wenn du sagst, du sabotierst die, bist du dann auch so eine Schummlerin oder?
Nee, nicht sabotieren in dem Sinne, sondern halt, wenn dann jemand kurz was erzählt, gehe ich halt viel zu sehr auf die Story ein und dann verlängert sich so das Gespräch und dann gerät so das Spiel in den Hintergrund. Ich weiß auch, ich war einmal bei so einem Spieleabend und da meinte dann jemand zu mir, bist du dir sicher, dass du die Karte legen willst? Und wenn du die legst, hast du verloren und das Spiel ist vorbei. Und ich war so, ja!
Oh Mann.
Aber also ich bin kein Riesenarschloch, ich sage dann meistens einfach ab, beziehungsweise ich werde auch nicht eingeladen und das ist auch völlig in Ordnung, weil das passt einfach nicht.
Aber bist du dann so eine, die sonst auch, für die das okay ist, einfach nur so zuzugucken?
Nein, ich möchte nicht zugucken, ich möchte einfach nicht spielen. Ich möchte mich einfach mit Leuten unterhalten und niemand soll spielen. Außer Stadtland Fluss, das mag ich, aber...
Ja, das wundert mich jetzt nicht, du bist ja auch so ein kleiner Quiz-Champion.
Eben, Quiz mag ich halt auch. Also zu so einem Spieleabend würde ich sofort gehen. Und da hätte ich dann auch Ehrgeiz, es zu gewinnen. Aber sonst, ich habe auch null Ehrgeiz. Ist mir scheißegal, ob ich bei Monopoly verliere. Ich will nur, dass es endet.
Echt?
Ja.
Oh, ich bin so ein, also was das angeht, habe ich extrem Ehrgeiz. Ich will immer gewinnen. Und ich war auch ganz, ganz lange eine richtig schlechte Verliererin. Also mit mir musste man, wenn wir ein Spiel gespielt haben, keine Ahnung, sei es jetzt irgendein Würfelspiel oder so, was jetzt nicht so lange dauert. Wir mussten wirklich so viele Runden von diesem Spiel spielen, bis ich wenigstens einmal gewonnen habe. Und wenn ich dann gewonnen habe, habe ich gesagt, gut, jetzt können wir aufhören.
Ja, dann könnten wir beide ja einen super Spieleabend zusammen machen. Ich würde dich einfach direkt gewinnen lassen und dann wäre es vorbei.
Nein, das möchte ich aber nicht. Ich möchte nicht, dass man mich gewinnen lässt. Ich will das schon mir auch erarbeiten sozusagen. Ich schummel auch nicht und so, aber ich war lange eine schlechte Verliererin, weshalb mein Freund dann irgendwann gesagt hat, er spielt nichts mehr mit mir. Und ab da hat sich das Blatt gewendet, weil das war mir dann doch zu hart. Dann dachte ich, nee, dann muss ich jetzt an mir arbeiten. Und seitdem bin ich entspannter, was das Spielen angeht. Aber wenn ich nur verliere, dann geht meine Laune auch krass in den Keller. Also die letzte Runde, was war das hier? Extrem Uno, glaube ich. Mit diesem Scheißgerät, wo du oben immer nochmal drauf drückst und was einfach so wahllos, sagt man wahllos? So Karten ausspuckt einfach. Natürlich habe ich immer die meisten gekriegt und da war ich wirklich, da habe ich gedacht, das wollt mich doch alle verarschen hier oder was. Da war ich richtig sauer.
Aber findest du, man kann bei UNO so eine +4 auf eine +4 drauflegen oder nicht?
Das geht, ja.
Ja, die von UNO sagen ja nein.
Ach so?
Also wirklich, die Firma hat das mal kommentiert, also weil das wohl sogar in den Regeln drin steht. Und die hat das wohl mal irgendwie unter so einem Post kommentiert von wegen, das darf man nicht, das steht in den Regeln. Ja. Aber da haben die Leute dann auch gesagt, so, ihr habt das Spiel jetzt auf den Markt gebracht, ab jetzt gehört es uns und wir entscheiden.
Ja, na klar, also wenn sich alle darauf einigen, wie gespielt wird, ist das ja auch okay. Aber ich finde, das muss dann auch sein, dass das geht, damit man sich einfach so richtig doll ärgert.
Ja. Ich habe übrigens gelesen, dass diese Familie hier auf echten Menschen basiert. Ich kannte die jetzt nicht, irgendwas mit Milton Bradley Company. Und deren Spiele gehören aber mittlerweile zu Hasbro, also die haben das verkauft. Aber die waren vielleicht so ein bisschen irgendwie die Vorlage dafür.
Ah.
Ich glaube aber nicht, dass die da Leute abschlachten. Und was mir aufgefallen ist, die Szene, in der wir die beiden kennenlernen, da sitzt sie ja im Brautkleid in dem Raum und er kommt rein und ist ja aber noch nicht die Trauung.
Ah,
das bringt
stimmt,
Unglück.
Ja.
Da muss man sich nicht wundern, wenn da die ganze Familie versucht, einen zu ermorden.
Ja, nee, das stimmt, ja, hast recht. Genau, also die Hochzeit findet da auf dem Familienanwesen statt, in so einem alten Herrenhaus. Und ich finde von Anfang an einfach Grace richtig sympathisch, weil ich glaube, Alex fragt sie dann auch so, bist du bereit? Und sie sagt dann so, scheiße, nein. Also und sie pafft ja da auch erstmal noch eine irgendwie am Fenster und so. Also ich finde sie von Anfang an eigentlich wirklich schon richtig, richtig cool.
Und sie erzählt ihr auch irgendwie gleich, dass sie durchs Bumsen zusammengekommen sind.
Ja.
Ja.
Ja, irgendwie sind viele aus der Familie aber irgendwie nicht so begeistert von ihr. Ich glaube, die meisten denken einfach, dass sie so an die Kohle der Familie will. Die einzige, die irgendwie noch recht aufgeschlossen scheint, ist irgendwie die Mutter, die Grace auch bittet, dafür zu sorgen, dass Alex wieder so den Weg zurück in die Familie findet. Also anscheinend hat er sich da irgendwie etwas entfernt über die Jahre. Wir wissen noch nicht so richtig warum, werden es aber gleich erfahren. Und wie die Familie so generell auch drauf ist, kommt ganz gut zur Geltung noch in so einem kleinen Mini-Dialog von dem Bruder, der sich mit seiner Frau unterhält. Da sagt die Frau dann, sie wird nie eine von uns sein. Und er sagt dann halt so, natürlich nicht, sie hat eine Seele. Und ich finde, da merkst du halt dann auch schon so, okay, alles klar, sind irgendwie alles abgefuckte Leute da anscheinend.
Ja.
Genau, und ich hatte es gar nicht mehr so in Erinnerung, aber der Bruder, den kennen wir natürlich.
Da dachte ich mir, dass du auf den nochmal zurückkommen möchtest.
Weil das ist natürlich Seth. Von OC California.
Ach so. Nee, das ist Dave Rigalski von den Gilmore Girls.
Hat er da auch mitgespielt?
Ja,
Adam Brody?
Das war der erste Freund von Lane.
Ach, ich vergesse das immer.
Der dann aufs College gegangen ist und dann musste sie mit Zack zusammen sein und das war furchtbar. Und, also man sieht ja Adam Brody voll oft. Also ich dachte immer, der wäre so ultra berühmt, so ein richtiger A-Promi. Aber irgendwie sieht man den voll oft in so einem Film einfach nur als Nebenrolle. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob meine Einschätzung von ihm falsch ist oder ob es einfach sein Ding ist, immer gar nicht so die größte Rolle zu spielen. Bei Jennifer's Body spielt er auch mit und er hat da im Prinzip die gleiche Rolle wie hier.
Hm. Ja gut.
Jemand, der quasi alles opfern würde, um das zu kriegen, was er will.
Aber er hatte immerhin die Hauptrolle in dieser Liebesserie, wie hieß sie nochmal? Die alle so gefeiert haben, die du auch so toll findest.
Nobody Wants This.
Nobody Wants This, genau.
Die ist toll.
Da hat er zumindest die Hauptrolle gespielt.
Ja, aber sonst ist er irgendwie immer eher in so kleinen Rollen zu sehen. Ich weiß nicht, war er bei OC California, war er da eine Hauptrolle? Oder?
Einer der Hauptrollen, ja. Schon. Genau, kennt man eigentlich so schauspielermäßig sonst noch irgendjemanden aus der Familie? Doch die Mutter.
Ja,
die kennt man
eben.
Auch.
Also man kennt auch den Vater, also beziehungsweise ich kenne ihn nicht. Der wird gespielt von Henry Czerny, hoffe ich, Aussprache. Der spielt unter anderem bei Scream 6 mit. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr als was. Er war da nicht eine Riesenrolle. Und beim Exorzismus der Emily Rose. Und der hat auch sonst bei vielen Sachen mitgespielt, aber ich kannte jetzt nichts.
Stimmt's, auch ein bekanntes Gesicht.
Der Bräutigam ist auch berühmt. Der hat in vielen Filmen mitgespielt. Ich kannte so gut wie keinen davon. 2025 hat man ihn in dem Film Nürnberg gesehen. Da ging es um die Nürnberger Prozesse. Ich weiß gar nicht, ob der Film hier schon angekommen ist in Deutschland. Ich habe davon nämlich noch nicht viel mitbekommen. Und ansonsten die Mutter, oder ich war mir nicht sicher, ob es die Tante ist. Auf jeden Fall heißt sie Becky im Film. Andy McDowell ist es. Und das ist die Mutter von Margot Qualley. Deswegen kennt man die auch voll, weil man die beiden auch zusammen immer sieht. Und ich glaube, Qualley wurde voll oft so als Nepo-Baby bezeichnet, was ja schon auch stimmt, weil sie hat eine berühmte Mutter. Aber die Mutter selber sagt halt, dass sie durch ihre Tochter gerade so den gegenteiligen Nepo-Baby-Effekt erlebt. Also seit ihre Tochter halt berühmt wird, kriegt sie teilweise mehr Rollen angeboten und wird wieder auf der Straße erkannt und so. Das war so eine, die hatte in den 90ern so ihren absoluten Höhepunkt. Da war sie zum Beispiel in Und täglich grüßt das Murmeltier und 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Und diese Frau könnte halt noch sehr viel berühmter sein, aber in ihrem Leben ist was passiert. Nämlich hat sie 91 die Rolle in Angeklagt dann in letzter Sekunde nicht bekommen und die ging an Jodie Foster. Und Jodie Foster hat dafür sogar einen Oscar bekommen und ist halt heute 1000-mal berühmter. Ich habe Angeklagt nicht gesehen. Ich gehe davon aus, wenn sie einen Oscar bekommen hat, wird Jodie Foster das schon gut gemacht haben und war dann sicherlich auch die richtige Wahl. Aber ja, ist für sie hier natürlich jetzt schade.
Ja, ich habe gerade auch nochmal die Filme überflogen, wo sie überall mitgespielt hat. Also für mich ist sie immer so diese typische Mutti einfach in den Filmen.
Ja.
Und hier halt auch. Hier spielt sie halt auch wieder die Mutter. Also
ja.
In dem Footloose-Remake, da ist sie nämlich auch die Mutter. Daher kenne ich sie.
Ah, ich kenne sie jetzt halt wirklich richtig doll von Instagram, weil man sie halt immer mit ihrer Tochter zusammen sieht.
Hm. Ja, ich sehe gerade, Margot Qualley hat ja in Maid in dieser Serie die Hauptrolle gespielt und da war die Mutter anscheinend dann auch mit dabei.
Ah.
Da haben die dann anscheinend mal zusammen irgendwie
gespielt.
Hm. Hier findet jetzt auf jeden Fall die Trauung statt, wie gesagt, mit großer Familie. Und kurz vor Mitternacht eröffnet Alex dann seiner Braut, dass da eine gewisse Familientradition ansteht. Nämlich muss Grace um 0 Uhr ein Gesellschaftsspiel spielen. Würde ich erstmal richtig cool finden auch. Wie gesagt, ich bin gerne dabei.
Ich würde es hassen, auch ohne töten.
Ja, natürlich hat sich Grace ihre Hochzeitsnacht auch ein bisschen anders vorgestellt, aber die versammeln sich dann alle 0 Uhr und der Vater erklärt dann eben nochmal, dass das da Tradition ist in der Familie, dass immer, wenn eine neue Person in die Familie kommt, sie quasi auf diese Weise eingeführt wird. Und er erklärt dann auch nochmal so ein bisschen, wie die Familie überhaupt sozusagen so erfolgreich geworden ist, dass das alles da mit irgendeinem Urgroßvater zusammenhängt, der so den Grundstein gelegt hat für das Familienvermögen und präsentiert dann so einen kleinen mechanischen Apparat. Also das ist dann so wie so eine Holzschachtel im Prinzip. Sieht richtig, richtig cool aus. Also generell finde ich, ich liebe das Setting, dieses alte Herrenhaus, bin ich ja eh Fan von.
Das ist übrigens auch berühmt, da wurden noch mehr Filme gedreht. Da wurde Crimson Peak, der Babynator und X-Men gedreht.
Ah.
Also ja, das cool. Ist für Filmkulissen einfach so ein Ding. Aber ja, es sieht auch mega geil aus, also voll verständlich.
Ja, er und diese kleine Holzschachtel, wie gesagt, die sieht halt auch ganz cool aus. Und der Vater erklärt dann jetzt eben, dass da eine leere Karte eingelegt wird und dieses kleine Gerät bedruckt dann diese Karte mit einem Spiel, was Grace eben spielen muss. Die anderen aus der Familie sagen halt eben, ja, die eine hatte irgendwie Schach und der nächste hatte irgendwie den schwarzen Peter oder was weiß ich. Und Grace bekommt die Karte Hide and Seek, also Verstecken. Und die Gesichter sprechen schon ein wenig Bände, weil alle sehen doch ein bisschen erschrocken aus, vor allem Alex. Und wir wissen noch nicht so richtig, warum. Grace wird jetzt einfach erklärt, also sie findet es auch ein bisschen lächerlich. Sie muss sich jetzt verstecken und die Familie muss sie finden. Und sie sagt dann auch so, ja, kann ich denn überhaupt gewinnen?
Hm.
So. Ja, na, wenn wir dich bis Sonnenaufgang nicht gefunden haben. Und sie denkt sich halt auch schon so, hä, ja, wie, was soll ich jetzt die ganze Nacht? Weil sie hockt sich dann auch direkt in so ein ich glaube, so ein Essensschacht, ne? So ein Essenstransport.
Ja, dieser Speiseaufzug, den man auch so im Hill House gesehen hat.
Genau. Und sie denkt sich dann halt auch so nach 5 Minuten, ja, keinen Bock mehr, so.
Ja.
Was sie nicht weiß, das ist nicht irgendein Versteckspiel, sondern die Familie versucht, sie zu töten. Letztendlich ist es so, dass die Familie glaubt, dass sie, weiß ich nicht, kann man das Fluch nennen? Also das ist so ein bisschen so ein, eigentlich wie so ein Mini-Fluch, der auf der Familie lastet, dass wenn dieses Spiel kommt, dann müssen sie die Person töten, ansonsten sterben sie selbst bei Sonnenaufgang.
Es ist ja auch eine Art Deal. Ich glaube, das war halt einfach der Deal. Sie müssen immer, wenn jemand heiratet, so ein Spiel spielen und im Notfall auch töten. Und dafür haben sie ja all diesen Erfolg bekommen, oder?
Das könnte sein.
Deswegen sage ich, dass Adam Brody im Prinzip wieder die gleiche Rolle spielt. Also auch wieder jemand, der halt so einen Deal eingegangen ist und halt alles opfern würde für den Erfolg. Und was sehr wichtig ist zu betonen, ich habe nämlich bei Reddit gesehen, dass einige Leute denken, dass der Film eine Lücke hat, weil ja so viele Menschen hier mit ihren Ehepartnern zusammen sind. Und das kann ja gar nicht sein, weil die Leute müssten ja tot sein, sonst wäre ja die Familie tot. Aber es ist halt wichtig zu sagen, dass nur bei Verstecken Leute getötet werden.
Genau.
Und es ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass diese Karte gezogen wird. Also höchstwahrscheinlich läuft so eine Hochzeitsnacht bei denen so ab, du ziehst Uno, dann spielst du Uno, dann gehst du ins Bett.
Genau.
Fertig.
Ja, genau. Und dass das jetzt schon eine Weile her ist, dass Verstecken gezogen wurde, erkennen wir daran, dass wir ja im Rückblick, also das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, die kleinen beiden Jungs, das waren ja Alex und Daniel, die den Bräutigam der Tante verpetzt haben.
Ach, die Schweine.
Ich glaube, sie sagen auch zwischendurch, dass 16 Jahre vergangen sind oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war sozusagen das letzte Mal, dass diese Karte gezogen wurde. Und letztendlich ist dann der Bräutigam der Tante ist dann draufgegangen. Die ist jetzt hier zu erkennen an kurzen weißen Haaren und einem sehr grießcremigen Gesichtsausdruck. Verständlicherweise.
Ja, ich wäre auch pissig.
Wenn man den Bräutigam in meiner Hochzeitsnacht umgebracht hätte, wäre ich auch sauer.
Aber sie bleibt ja irgendwie trotzdem bei der Familie. Ist schon ein bisschen komisch.
Tja, mitgehangen, mitgefangen. Ja, aber bei ihr merkst du dann auch richtig, dass da jetzt so ein Blutdurst da ist, weil sie sich halt wahrscheinlich denkt, ja, mein Ehemann musste damals umgebracht werden, so, dann bringe ich jetzt auch deine Braut um. So ein bisschen so Auge um Auge. Vielleicht in der Hoffnung, dass dann so ihr Blutdurst dahingehend auch ein bisschen gestillt wird, dass, so eine kleine Vergeltung vielleicht. Dass nicht nur sie das Schicksal ereilt hat.
Ist ja sogar irgendwie verständlich, weil der Junge, der damals den Bräutigam verraten hat, ist das nicht der, der jetzt hier der Bräutigam ist?
Nee, das ist Daniel gewesen. Das war der Bruder nämlich.
Ach, schade. Weil sonst hätte sie das auch so verargumentieren können. Er war zwar noch ein Kind, aber wenn er meinen Mann verrät, töte ich deine Frau. Aber gut, wenn er das nicht war, dann passt es
nee,
ja
das
nicht.
War tatsächlich Daniel, weil er sagt nämlich noch, Alex versteckt dich. Und er schließt dann Alex, ich glaube, auch in diesen Essensschacht oder so kurz, dass er da kurz reinkrabbeln soll. Ich glaube, dann, weil er der jüngere Bruder ist oder so, dass er das sozusagen nicht mit ansehen muss, wie er jetzt den Typen verpetzt und dass der halt getötet wird.
Ja.
Genau, die Familie deckt sich jetzt hier auf jeden Fall mit allerlei Waffen ein und da ist von Pistole über Armbrust bis hin zur Axt auch einfach alles dabei.
Und man hat den Schauspielern wohl auch nicht gesagt, wie sie die Waffen benutzen sollen. Also wenn die dann die Waffen irgendwie falsch in der Hand haben, beziehungsweise so, wie man die eigentlich nicht halten sollte, dann ist das schon gewollt, das ist kein Filmfehler, weil diese Familie sollte halt ein bisschen idiotisch rüberkommen. Und dann hat man gesagt, komm, statt es jetzt hier irgendwie zu faken, dass sie sich doof anstellen, sollen sie sich halt wirklich doof anstellen.
Ist aber auch ein bisschen gefährlich, ne? Drückst du einfach mal irgendeinem so eine Armbrust in der Hand und...
Ich glaube, idealerweise ist die ja dann nicht geladen.
Das wäre gut.
Ja.
Sie machen jetzt auf jeden Fall Jagd auf Grace, die halt immer noch nicht weiß, was abgeht. Die denkt halt einfach, sie versteckt sich jetzt so ein bisschen und dann ist alles gut. Und Alex, also ihr Ehemann, der entschließt sich jetzt halt, Grace zu helfen. Der will natürlich nicht, dass seine Braut stirbt und sucht sie dann. Und gerade als er sie im Prinzip aufklären will, was da eigentlich alles vor sich geht, wird das Dienstmädchen vor ihren Augen erschossen, weil irgendeine kleine dumme Maus aus der Familie dachte, das wäre Grace. Also sie wird dann auch noch so angekackt im Sinne von, hat sie ein weißes Hochzeitskleid an?
Ja.
Ich denke nicht. Und sie erschießt halt dann das Dienstmädchen und Grace merkt dann erstmal so, hä, was ist denn jetzt los? Und Alex klärt sie halt eben auf über dieses ganze Ding und ist natürlich zu Recht sauer. Und Alex erklärt halt, er hat halt einfach gehofft, dass die Karte nicht kommt, Denn das Problem ist auch, und das erklärt er dann auch, wenn sie nicht gespielt hätte, also wenn sie nicht diesen kleinen Apparat bedient hätte, um eine Karte zu ziehen, dann wäre sie auch gestorben. Das ist anscheinend in der Vergangenheit auch schon öfter mal vorgekommen, dass wenn die Leute, die eingeheiratet haben in die Familie, nicht angetreten sind um Mitternacht zu diesem Spieleabend, sind sie auf mysteriöse Weise gestorben. Und das wollte er natürlich nicht. Also die einzige Alternative wäre gewesen, die Frau einfach nicht zu heiraten und zu sagen, ist doch auch ganz schön und nett mit uns, dann bleiben wir halt so zusammen.
Ja, entweder das oder er hätte ja auch einfach Single bleiben können. Weil ganz ehrlich,
ist auch traurig.
Wenn auch nur eine 5%ige Chance besteht, dass ich in meiner Hochzeitsnacht ermordet werde, fände ich das irgendwie cool, wenn ich darüber aufgeklärt werde.
Klar, das denkt sich Grace natürlich auch und ist jetzt hier zu Recht dann auch sauer. Er schmiedet jetzt aber mit ihr so ein bisschen so einen Fluchtplan. Grace soll jetzt durch den Dienstbotentrakt flüchten. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Also ne, dieses alte Herrenhaus hat dann auch so, so Geheimtüren, also wo die halt die Dienstboten normalerweise nutzen, dass die halt nicht so durchs Haus laufen, sondern durch so Geheimgänge. Finde ich ja auch richtig, richtig cool, weil die sieht man ja meistens auch.
Wäre ja auch furchtbar, wenn man das niedere Volk sehen müsste.
Aber
das beleidigt mein Auge.
Ja, diese Türen, die sieht man ja auch immer nicht. Das sieht er dann einfach immer, also das sind immer so versteckte Türen.
Ja, ist schon.
Sieht cool. Einfach aus wie so eine Holzvertäfelung an der Wand, aber ist eigentlich eine Tür dahinter. Es ist saugeil.
Ja.
Ich möchte auch sowas.
Ja.
Genau, und Alex möchte halt, während Grace durchs Haus läuft, durch den Dienstbotentrakt, einmal zum elektronischen Kontrollsystem, um ihr quasi die Tür in der Küche zu öffnen, weil da Ausgänge sind alle verschlossen. Und damit sie halt rauskommt, will er einmal ihr die Tür öffnen. Dann finde ich richtig, richtig cool, während Grace dann jetzt durchs Haus läuft, mutiert sie so ein bisschen zu so einer coolen Amazonenbraut. Also sie zerreißt so ihr Kleid erstmal, damit es kürzer ist, damit sie halt nicht drüber stolpert und sie das nicht stört beim Laufen. Dann tauscht sie ihre Brautschuhe mit Absätzen so gegen Chucks aus und schnappt sich halt dann noch so ein altes Luftgewehr und bindet sich noch so Munition um. Und so läuft sie dann einfach so als Killerbraut. Ja. Ein bisschen durchs Haus. Und das sieht halt schon cool aus erstmal.
Auch ein geiles Halloween-Kostüm fällt mir gerade auf.
Grace kann dann in der Küche zumindest den Butler überwältigen, der sie entdeckt und aus dem Haus fliehen. Sie versteckt sich dann kurzzeitig im Stall und trifft dann aber unglücklicherweise auf eins der Kinder. Die sollten eigentlich im Bett liegen und schlafen. Und der hat sich aber rausgeschlichen und hat sich anscheinend irgendwie auch eine kleine Waffe noch gestohlen und schießt jetzt auf Grace und durchlöchert ihre Hand. Also sie nimmt so ihre Hände hoch im Sinne von, nein, bitte tu mir nichts. Und er schießt halt auf sie und durchlöchert ihre eine Hand. Und was macht sie? Boxt ihm einfach voll ins Gesicht. Sie boxt diesem kleinen Jungen voll ins Gesicht. Ich musste so lachen. Ich fand's so geil.
Ja, und dadurch, dass er ihr in die Hand schießt, es gibt ja, ich weiß nicht, davor oder danach nochmal eine Szene, wo sie sich irgendwo hochzieht und auf so einen Nagel fest.
Ja.
Und dadurch hat sie jetzt in beiden Händen Wunden.
Nee, sie fest genau mit der Hand drauf, die er durchlöchert.
Ach so.
Ja. Also,
dann haut dieser Jesus-Vergleich doch nicht hin.
Sie erschreckt sich, weil er irgendwie so, sie leuchtet mit einer Taschenlampe und erschreckt sich, weil da plötzlich irgendwie eine Ziege auf sie zukommt und sie fällt rückwärts so einen Schacht runter und landet da in so einer Grube aus so Fleischabfällen und Tierleichen.
War ein bisschen räudig.
Ja, und da liegen halt dann auch nicht nur so Tierleichen rum, sondern sie entdeckt dann da auch ein Skelett. Also da hat man in der Vergangenheit dann auch schon mal die ein oder andere Leiche, die das Versteckspiel nicht überlebt hat, entsorgt. Anscheinend. Und sie muss sich dann jetzt die Treppe hochquälen, also diese Leiter mit ihrer einen noch vernünftigen Hand, alles schon schwierig genug, und haut halt volle Kanne mit der schon durchlöcherten Hand oben, weil sie es halt nicht sieht beim sich hochziehen, in diesen Nagel. Oh, das sieht so böse aus. Ja, und zieht sich dann da raus. Hier kommt wieder so ein bisschen meine Final Girl-Theorie zum Strahlen. Ich habe ja mal geäußert, dass mir aufgefallen ist, dass die Final Girls meistens immer irgendetwas Helles anhaben. Weiß oder ein Gelb oder was weiß ich. Weil du darauf immer so Blut und Schweiß und Dreck hier immer so gut siehst. Am Ende des Films und halt merkst, wo die so überall so, was sie so durchmachen mussten. Und sie ist jetzt hier auf jeden Fall schon komplett eingesaut. Und sie sieht schon ganz schön mitgenommen aus.
Ja, ist natürlich hier auch extrem passend, weil es ja einfach ein Brautkleid ist. Aber also ich bin ein Fan von der Theorie und ich glaube, ich habe auch noch nie einen Widerspruch für die Theorie gefunden. Also ich wüsste nicht, in welchem Film so ein Final Girl mal ein schwarzes T-Shirt anhat.
Tja. widerlegt sie gerne, falls ihr irgendwas habt. Immer her damit.
Gerne, würde mich sehr interessieren. Und mir fällt gerade auf, dadurch, dass ich quasi immer schwarz trage, wäre ich wahrscheinlich die, die zuerst ermordet wird.
Scheiße, ja, ich trage auch viel dunkel.
Ja.
Wir überleben also nicht. Naja, gut. Grace will sich jetzt auf jeden Fall hier durch das große Stahltor quetschen, um auf die Straße zu fliehen. Und sie schafft das dann irgendwie da noch, nämlich eine so eine Stahlstange irgendwie rauszureißen, die schon so ein bisschen wackelig ist, und quetscht sich dann so durch. Und dadurch, dass da halt so Muster in diesem Stahltor ist, reißt sie sich einfach eine richtig fette Schnittwunde in den Rücken. Also das sieht auch richtig böse aus, wie sich so diese Stahlspitze, also weil sie sich halt so rausquetscht und verpasst sie sich direkt die nächste Wunde. Also sieht schon echt böse aus. Und dann fährt da halt echt ein Auto lang und sie läuft vor das Auto völlig, wie gesagt, mit Blut überströmt und Dreck und keine Ahnung. Und dieses Auto fährt halt einfach vorbei und dann flucht sie so geil, was sie, finde ich, schon wieder sau sympathisch macht. Also ich weiß nicht mehr, was sie alles sagt, aber ich glaube, von Wichser, Arschloch, keine Ahnung, ist, glaube ich, irgendwie alles dabei. Und du denkst dir natürlich auch so, Alter, was stimmt mit dir nicht, du Wichser? Halt an, nimm die arme Frau mit.
Andererseits, es ist jetzt seit ein paar Jahren anscheinend in manchen Ländern so eine Masche, dass halt so diese Diebesbanden am Straßenrand so tun, als hätten sie einen Unfall,
stimmt,
damit
auch
du dann anhältst und dann rauben sie dich aus. Was richtig grausam ist, einfach Leuten zu schaden, die gerade jemandem helfen wollen.
Ja, vielleicht hat der Typ im Auto das hier jetzt auch gedacht.
Oder er hatte einfach Angst vor ihr, weil sie sah wirklich gruselig aus.
Ja, stimmt ein bisschen. Ja, während Grace also jetzt hier versucht zu flüchten, sehen wir Alex, der währenddessen von der Familie quasi geschnappt wird, niedergeschlagen und ans Bett gefesselt. Also der, ihr Bräutigam oder Mann, Ehemann, wie auch immer, kann ihr jetzt auf jeden Fall gerade erstmal nicht weiterhelfen. Stattdessen wird Grace verfolgt von dem Butler, der sie im Waldstück dann auch findet. Sie kann ihn aber überwältigen und flüchtet dann mit dem Auto. Und dann gibt es wieder so eine Szene, wo du wirklich, da steigt die richtig die Wut in dir hoch, weil das ist halt irgend so ein neumodernes Auto, ich glaube ein E-Auto oder so, und dann gibt es halt so einen SOS-Knopf und sie ruft halt darüber den Kundenservice an, weil sie dann eben sagt, hey, die Familie hier will mich umbringen, bitte mal einmal Polizei schicken und mir helfen. Und dieser Typ vom Kundendienst sagt dann, ich sehe gerade, dass das Auto als gestohlen gemeldet wurde. Ich werde es jetzt abschalten und macht es einfach aus und kann das halt ferngesteuert einfach abschalten.
Ja.
Und sie flucht natürlich wieder und regt sich zurecht auf. Und du denkst dir halt auch, ey, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst gerade.
Ja, ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht, was bei diesem scheiß Butler falsch läuft. Weil ich meine, es ist ja nicht seine Familie. Er ist ja dann nur ein Angestellter. Was ist er denn bitte für ein scheiß Arschkriecher, dass er für seinen Arbeitgeber einen Mord begehen würde?
Na, er begeht den Mord ja nicht. Er soll sie ja nur zurück zum Haus holen.
Dann leistet er ja Beihilfe zum Mord.
Klar, da wird auch ordentlich Kohle fließen dafür.
Ja, aber wenn jetzt meine Chefin mir sagt, bring mal bitte jemanden um, dann mache ich das doch nicht. Dann würde ich mir einen neuen Job suchen.
Naja, der ist halt auch schon ein bisschen was älter, ne? Also der wird schon einiges gesehen haben, was da abgeht in dem Haus.
Ja,
und also der wird sich das auch bestimmt gut bezahlen lassen. Naja, auf jeden Fall holt der Butler dann Grace jetzt ein und fesselt sie auf dem Rücksitz des Autos und fährt jetzt zurück zum Anwesen, spielt so richtig schön laut Musik, weil er jetzt ganz triumphierend denkt, er hat jetzt die Braut eingefangen und er wird jetzt hier als Held zurückkehren. Und
wie dumm kann man sein?
Und er telefoniert dann jetzt über FaceTime mit der Familie und das ist ganz witzig, weil die sehen dann im Hintergrund, wie Grace sich quasi so befreien kann und den Butler angreifen will und alle schreien ihn halt an, so von wegen, hinter dir und er kriegt halt gar nichts mit und die Familie sieht dann halt noch, wie Grace den Butler attackiert während der Fahrt, dann kommt es zu einem Unfall, sie kann aus dem Wagen fliehen, wird aber halt von den Familienmitgliedern gefangen genommen. Also hier an der Stelle kann man schon mal sagen, dass immer wieder auch der Bruder Daniel, also gespielt von einem Brody, halt zum Tragen kommt, weil der lässt sie halt ein paar Mal laufen und gibt ihr zumindest immer mal so einen Vorsprung und sagt jetzt aber hier auch, sorry, wir müssen dich jetzt leider mitnehmen. So.
Und ich fand's halt ab dann auch irgendwie einfach so ein bisschen langweilig, weil diese Szene, dass man denkt, sie hätte es jetzt geschafft und dann aber doch nicht, die kommt ja quasi 5-mal hintereinander. Und da denke ich mir auch so, also irgendwann hat sich's halt auch ausgereizt.
Ja, aber ich finde die Art und Weise schon cool. Also alles, was bis hierhin passiert ist, so diese Szene im Stall, die so richtig fies ist, wie sie sich durchs Tor quetscht, dann dieser Kack-Kundenservice-Mitarbeiter, der das Auto dann stoppt und so. Also ich finde, es ist schon unterhaltsam.
Unterhaltsam, ja.
Jetzt kommt es hier also dann zur Opferungszeremonie, bei der Grace dann eben getötet werden soll, damit die Familie nicht stirbt bei Sonnenaufgang. Und wir erfahren dann jetzt hier auch, so wie du es ja am Anfang auch im Prinzip schon gesagt hast, dass das wie so ein Teufelspakt irgendwie ist. Also ne, ich glaube, die sagen dann irgendwie Heil Satan oder was weiß ich, mit dem sie sich wahrscheinlich irgendwie diesen Erfolg erkauft haben durch diesen Teufelspakt. Und dafür muss jetzt Grace eben geopfert werden. Und jetzt kommt aber doch nochmal Daniel zum Tragen, also Adam Brody, der hier den Bruder von dem Bräutigam Alex spielt. Der hat halt einfach keinen Bock mehr auf diese ganze Familienkacke, weil die trinken alle nach und nach aus so einem Becher. Und anscheinend hat er da irgendwas reingemischt, ganz, ganz bisschen Gift irgendwie nur, so dass sie nicht sterben, aber dass sie zumindest irgendwie alle sich übergeben müssen. Und in der Zeit kann Grace fliehen. Daniel wird dann von seiner Frau erschossen. Die ist auch richtig abgedreht, die Alte. Und Grace, ja, trifft dann eben auf Alex. Und man denkt sich jetzt so, jetzt können die beiden fliehen und so und alles schön. Und meine Güte, vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End. Ja, also Grace kann ihrem Mann das jetzt nicht verzeihen, was da alles so gelaufen ist und dass er ihr das nicht erzählt hat und so. Und das erkennt Alex halt eben, so nach Motto, also auch wenn er ihr jetzt hilft, sie wird ihn verlassen, so oder so. Und dann denkt er sich, gut, dann kann ich sie auch opfern. Was ein Arschloch.
Und das fand ich halt so vorhersehbar. Das war mir von Anfang an klar, dass Alex am Ende dann doch der Böse ist. Ich habe dem sowieso nicht über den Weg getraut. Ich dachte, ja komm, du bist jetzt hier kurz noch nett, aber n-n.
Ja, der ruft dann jetzt den Rest der Familie und sie wollen dann jetzt eben das Ritual durchführen, stellen dann allerdings fest, dass die Sonne schon aufgegangen ist. Und erstmal passiert nichts. Und deswegen war ich halt auch so, okay. Also das war jetzt alles, also sie sind ja dann selber so überrascht, hä, ist ja doch gar nichts passiert und hä, warum machen wir das denn jetzt hier eigentlich? Und das war halt so der Punkt, den ich, also was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist jetzt dieser Fluch echt oder nicht? Und wie wird es jetzt enden? Und erstmal passiert nichts und es ist halt so, und nu? Ja. Ich glaube, sie erkennen dann auch, ja scheiße, wir müssen sie jetzt aber trotzdem töten, weil die würde ja alles erzählen, was jetzt hier abgegangen ist für verrückter Scheiß. Und in dem Moment explodiert, glaube ich, der Erste dann und hinterlässt einen Fleischregen.
Das war schon echt witzig.
Ja, und sie explodieren dann alle so nacheinander und übrig bleibt halt Alex, der dann glaubt, dass er verschont wird. Dann aber als letztes genau vor Grace Augen dann explodiert. Also sie lacht dann halt auch einfach schon so geil, so nachdem so alle nacheinander explodieren und sie sich so denkt, ja, ihr blöden Wichser, ihr kriegt jetzt auch genau das, was ihr verdient habt. Ihr wolltet mich die ganze Zeit töten und jetzt geht ihr hier nacheinander drauf. Dann brennt das ganze Anwesen auch noch ab. Grace kann es gerade so rechtzeitig rausschaffen, setzt sich unten quasi auf die Eingangstreppe, pafft erstmal eine und dann kommt die Polizei und fragt sie dann halt auch noch so Miss, was ist denn passiert? So, und sie antwortet dann halt einfach nur so ganz trocken, ach, Schwiegereltern.
Ja. Was mir gerade auffällt, dadurch, dass ja jetzt einfach alle tot sind, muss sie doch jetzt krass reich sein.
Stimmt.
Weil sie ist doch jetzt Alleinerbin von allem, oder?
Stimmt.
Und was auch noch hinzukommt, dadurch, dass sie jetzt Alleinerbin ist, weil alle tot sind, steht sie doch wahrscheinlich extrem unter Mordverdacht, oder? Weil, als ob jetzt die Polizei in den Bericht schreibt, alle sind von alleine explodiert.
Ja, das ist immer so das Ding, ne? Da endet jetzt der Film und wenn man erstmal ein bisschen weiterdenkt, nochmal, wie könnte die Geschichte jetzt weiterverlaufen? Den Gedanken hatte ich auch schon sehr oft im Sinne von, ja, wie will sie das jetzt erklären?
Ja, gut, dadurch, dass es halt wenigstens brennt, werden ja einige Spuren schon verwischt wahrscheinlich.
Ja, das könnte halt sein, ne, dass sie halt einfach angibt, naja, das Haus hat angefangen zu brennen, ich habe es gerade noch so rausgeschafft, der Rest der Familie halt nicht, so schade.
Ja. Und dadurch, dass die auch explodiert sind, vielleicht kann man dann einfach nicht mehr so richtig sehen, woran die gestorben sind.
Okay, wir haben jetzt hier mal einen ganz kleinen Cut gemacht, weil Lena und ich haben uns jetzt gerade erstmal nochmal den Trailer angeguckt zum zweiten Teil. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Und das fängt ja genauso an. Also sie wacht gefesselt im Krankenhausbett auf.
Also mit Handschellen.
Mit Handschellen, genau. Und sagt schon so, shit. Also ich finde, das sieht schon wieder sehr unterhaltsam aus. Ich freue mich jetzt schon richtig doll auf den, weil ich liebe wirklich den ersten Teil. Das ist halt für mich einfach eine richtig, richtig, richtig coole Horrorkomödie. Also
ich finde, der zweite sah jetzt fast besser aus, zumindest vom Trailer her. Da sind ja auch wieder krasse Leute dabei. Also auf jeden Fall Elijah Wood und Sarah Michelle Gellar. Und gerade als ich den Trailer gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade völlig durchdrehe oder ob ich da in der Nebenrolle sogar gerade Pierce Brosnan gesehen habe, weil der sah voll so aus, der eine Typ.
Sehe ich jetzt hier nicht in der Castliste.
Okay, schade. Aber
dann sehen die sich nur sehr ähnlich.
Die arbeiten ja hier gerne mit Doppelgängern.
Ja, aber was mir gleich aufgefallen ist, also so grob zur Handlung kann man ja jetzt ja sagen, dass Grace quasi jetzt wieder zum Spielen gezwungen wird. Also irgendwie erscheint da jetzt der Hohe Rat, was auch immer jetzt der Hohe Rat ist.
Ich glaube, das ist so wie bei den Cullens und den Volturi. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, sie musste gegen die Cullens kämpfen und jetzt muss sie gegen die Volturi kämpfen.
Ja, ganz genau.
Und für alle, die Twilight nie gesehen haben, die werden jetzt gar nichts verstehen, aber ich kann es jetzt auch nicht besser erklären.
Aber stimmt, das ist ein ganz guter Vergleich, glaube ich.
Dankeschön.
Ja, und sie sagen dann jetzt eben, dass sie jetzt nochmal spielen muss. Also, dass jetzt irgendwie das Spiel hat jetzt ein neues Spiel ausgelöst und sie muss jetzt wieder, ja quasi so, sie ist jetzt wieder so freiwillig für eine Reihe von Leuten und muss jetzt wieder fliehen. Und sie sagt halt dann, ich spiele nicht. Und dann drohen sie halt eben, ihre Schwester zu töten. Und das Gesicht kennt man halt auch, weil das ist Catherine Newton. Und die kennt man zum Beispiel aus den Marvel-Filmen, weil sie die Tochter von Ant-Man ist. Bei Paranormal Activity 4 hat sie die Hauptrolle gespielt.
Ach, die kenne ich aus Supernatural.
So, Lisa Frankenstein war sie in die Hauptrolle zum Beispiel. Bei Abigail hat sie auch mitgespielt. Also die kann man kennen. Die finde ich auch ganz cool. Und ich glaube, die Dynamik zwischen ihr und Samara Weaving als Grace ist, glaube ich, auch ganz geil, weil sie auch zu ihr irgendwie sagt, so, ja, zwischendurch, in was für eine Scheiße hast du mich hier reingeritten, so ungefähr.
Ja.
Und ich glaube, dass, weil sie jetzt zusammen dann flüchten müssen und überleben. Und es sieht einfach schon wieder sau cool aus. Also Samara Weaving als Grace, die ist einfach eine sau coole Braut. Ich finde die einfach geil. Ich bin Fan.
Ich überlege auch gerade, ob ich meine Meinung noch mal ein bisschen revidiere. Weil, ja, ich bleibe dabei, die Handlung war natürlich komplett vorhersehbar. Aber andererseits glaube ich, es war jetzt auch nicht Ziel des Films, den Mega-Plot-Twist zu machen, oder? Aber ich bin ja eigentlich so ein riesen Female-Revenge-Fan, deswegen...
Ja.
Ja, ich glaube, ich gucke mir den zweiten an. Bestimmt nicht im Kino, aber ich werde den irgendwann noch sehen.
Also ich fand den ersten super unterhaltsam. Und ich finde sie einfach, wie gesagt, sau cool. Ich fand den echt auch ein bisschen lustig, immer mal wieder so zum Schmunzeln.
Vielleicht hätte ich da einfach anders rangehen müssen. Ja, weil ich bin halt so voll rangegangen, als wäre das jetzt so ein ernstzunehmender Film. Aber eigentlich ist es ja schon wirklich eine Horrorkomödie.
Ja, ja.
Und ich glaube, wenn man sich das in Erinnerung ruft, dann ist das mit der Handlung vielleicht doch einfach nicht mehr so nervig. Ich überlege noch, ob ich meine Meinung ändern werde. Und ich habe noch gelesen, was dieser Film hier für ein Glück hatte, dass der so erfolgreich werden konnte. Das hätte nämlich auch ganz schön schief gehen können, weil der nämlich gleichzeitig mit The Hunt ins Kino kam. Und The Hunt hat wohl, also ist wohl anscheinend auch eine Horrorkomödie mit einer relativ ähnlichen Handlung. Und dieser Film, beziehungsweise die Leute, die den gemacht haben, die hatten halt so einen Scheißpech, weil bei The Hunt geht's halt unter anderem, wird wohl irgendwie auch ein Amoklauf angedeutet, da es dann in den USA aber wirklich Amokläufe gab, gleich zwei hintereinander, hat man die Kinopremiere quasi einfach beendet von The Hunt und dadurch konnte dann halt Ready or Not ganz gut durchstarten, weil der Film jetzt einfach keine Konkurrenz mehr hatte. Und dann habe ich gelesen, hat man The Hunt erneut ins Kino gebracht und zwar am 13. März 2020 und dann wurden die Kinos geschlossen wegen Corona und da dachte ich mir auch so, oh nein, wirklich, wie viel Pech kann man haben?
Ja.
Das ist ganz scheiße gelaufen.
Also jetzt, ich habe es gerade nochmal gegoogelt und stimmt, da hatte ich auch nochmal richtig Bock, den zu gucken, weil die Handlung eigentlich auch schon ganz cool klingt. 12 Fremde erwachen auf einer Lichtung, sie wissen nicht, wo sie sind oder wie sie dorthin gekommen sind. Im Schatten einer düsteren Internetverschwörungstheorie versammeln sich rücksichtslose und mordlustige Reiche an dem abgelegenen Ort, um die 12 Menschen zum Spaß zu jagen.
Ah, so wie Hostel.
Doch ihr großer Plan droht zu scheitern, als eine der Gejagten plötzlich den Spieß umdreht und sich gegen ihre Verfolger zur Wehr setzt. Und wenn man mal auf die Castliste guckt, sind da auch einige bekannte Gesichter dabei. Also Hilary Swank und Emma Roberts zum Beispiel.
Oha. Ich habe von dem Film noch nie gehört, aber ich meine, ja, der hatte ja auch scheiße viel Pech.
Ja, also den könnte man auch mal nochmal nachholen.
Den sollte man gucken, auch aus Mitleid, damit er ein paar Streaming-Klicks bekommt. Ja, klingt echt nicht schlecht.
Ja, also ich bin, wie gesagt, ganz großer Fan von Ready or Not, freue mich jetzt richtig auf den zweiten Teil. Und ja, wie findet ihr den Film, wenn ihr den gesehen habt? Dann schreibt uns das doch gerne mal.
ja, ihr könnt uns schreiben bei Instagram, da heißen wir schrecksinn-podcast und ich glaube, das ist auch gerade so die beste Art, uns zu erreichen.
Ich habe in die E-Mails reingeguckt vor kurzem.
Echt?
Da ist nichts gekommen.
Ach so.
Also,
ja gut, aber ich habe ja auch gesagt, diese Leute sollen keine E-Mails schicken. Also von daher hat das ja alles gut geklappt.
Ja, ansonsten bleibt uns natürlich nur zu sagen, lasst gerne mal eine nette Bewertung da oder einen netten Kommentar bei Spotify zum Beispiel. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und da hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee, ich kann ja unsere Kommentare nicht mehr sehen, weil ich doch nicht mehr reinkomme.
Ja, stimmt. Aber da ist jetzt auf jeden Fall eine, ich glaube, Hörerin ist es, glaube ich, dabei gewesen. Die hat uns anscheinend erst vor kurzem entdeckt, weil die hat jetzt anscheinend alle Folgen durchgebünscht und hat wirklich, glaube ich, unter jeder Folge dann auch einen ganz süßen Kommentar hinterlassen.
Oh Gott, wie süß ist sie denn?
Also wirklich richtig, richtig viele Kommentare. Also es war wirklich, ich habe das irgendwie aufgemacht und das waren irgendwie so 15 Kommentare von einer Person unter den unterschiedlichen Folgen.
Ja, und du schickst mir immer nur die Kommentare von den Idioten, die uns beleidigen. Da kann ich auch nur dazu sagen, wenn ihr diesen Podcast nicht mögt und der Meinung seid, dass andere Podcasts besser sind, dann hört doch einfach die. Ist doch okay. Ihr müsst da nicht 10 fiese Kommentare dalassen. Das juckt uns jetzt auch einfach nicht so sehr. Spart euch die Mühe.
Nee, aber ich finde das immer ganz interessant, weil die Leute ja mehrfach kommentieren. Also ich denke mir dann immer so, sie finden uns kacke, hören uns aber trotzdem weiterhin, um dann bei der nächsten Folge wieder einen scheiß Kommentar dazulassen.
Wieso
dann
tut
denk
man
ich mir,
das? Hast du dich selbst so sehr, dass du dir das antun möchtest?
Ja, du, mir ist es am Ende egal. Ist ein Klick mehr für uns. Also.
Ich werde mir jetzt auf jeden Fall, weil ich glaube, ich kann die jetzt in meinem normalen Spotify über meinen normalen Account angucken, werde ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal die süßen Kommentare durchlesen, weil das finde ich ja mega lieb.
Ja. Also da liebe Grüße an die besagte Person, die weiß jetzt ganz bestimmt, dass sie gemeint ist. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen März. Hoffen wir, dass der Frühling bald kommt. Was denn?
Mir hat noch nie im Leben jemand einen schönen März gewünscht. Es ist so random irgendwie, aber schön. Ja.
Und dann hören wir uns im April wieder. Am 1. April hören wir uns wieder und das ist dann, wird dann kein April-Chat sein, die nächste Folge.
Ja. Weil April-Scherze sind doch einfach der Tiefpunkt des Humors.
Das stimmt.
Und außerdem ist das hier ein Horror-Podcast.
Ja, dann lieber Horror-Komödie angucken, so wie Ready or Not.
Genau.
Da werden noch gute Gags gemacht.
Ja.
Alles klar, dann bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.